Ich bin so dankbar dafür, dass wir das Lied aus dem Männerkreis, ein Freund, ein guter Freund, nicht selber gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus, das singe ich von Herzen gerne, habe ich gute Verbindung mit. In meiner Heimatstadt haben wir viele behinderte Menschen gehabt. Und wenn diese behinderten Menschen dieses Lied gesungen haben, dann war das gute Nachricht. Körperlich fast zu nichts mehr fähig, aber ein Strahlen im Gesicht, welch ein Freund ist unser Jesus. Und von diesem Freund Jesus möchte ich uns ein bisschen heute erzählen, denn er hat etwas tief auf seinem Herzen. Er möchte, dass wir eine heile Welt voller Frieden haben. Das ist sein Herzenswunsch, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, als seine Kinder, als Söhne und Töchter und als Freunde von ihm das erleben. Nicht fiktiv, nicht nur im Kopf, sondern als eine Realität. Das ist eine Wahrheit, die uns frei macht. Und in diese heile Welt voller Friede möchte ich euch mit hineinnehmen. Und ich beginne mit Manfred. Manfred sitzt auf dem Teppich und beobachtet seine Tochter Anja. Diese ist 8 Monate alt. Ständig damit beschäftigt, alles genau zu erforschen. Gerade hat sie die Tageszeitung entdeckt. Sie dreht und wendet sie mit ihren kleinen Händchen. Dann wird die Zeitung zusammengeknüllt. Ein Stückchen bleibt zwischen den Fingern hängen und wandert direkt in den Mund. Der Geschmack scheint nicht zufriedenstellend zu sein, denn Anja entdeckt den kleinen Couchtisch. Ihre Hand wandert zur Obstschale. Doch die Äpfel sind zu schwer und sie kullern auf dem Boden herunter. Anja hält fest, was ihre Neugierde fesselt. Aber sie lässt das fallen, was ihr zu beschwerlich und uninteressant geworden ist. Und Manfred denkt so bei sich, das ist ja fast so wie in unserem Leben. Nun hat sie aber die Schere im Blick. Und schneller als man denken kann, befindet sich dieselbe auch in ihren Händen. Manfred sagt ein entschiedenes Nein. Aber gerade dieses Nein scheint genau das Gegenteil zu bewirken. Die Schere wird jetzt noch fester gehalten. Na, kommt uns das nicht wieder bekannt vor? Wie oft halten wir gerade Dinge fest, die unser Leben schädigen? Manfred versucht es mit einem Trick. Er hält Anja ein Spielzeug hin. Damit bringt er sie in einen inneren Konflikt. Am liebsten hätte sie ja beides. Aber sie muss die Schere loslassen, um Neues zu ergreifen. Die Ratlosigkeit und Unentschlossenheit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Mit Erleichterung im Herzen bekommt Manfred mit seiner Strategie aber recht. Anja lässt die Schere fallen und greift nach dem hübschen Spielzeug. Sie hat losgelassen, um Neues empfangen zu können. Sie hat das eine, was sie verletzen könnte, gegen das Schöne, Heilvolle ausgetauscht. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte für euch zu so einem Manfred werden. Ich möchte euch das Spielzeug Gottes, sein Friede, diese heile Welt, wo sein Friede regiert, vor Augen malen, dass wir ihn, Jesus Christus, in den Fokus nehmen und das, was uns verletzt, das, was uns klein hält, das, was Gemeinschaft vergiftet, dass wir den Mut haben, das loszulassen. Wir brauchen leere Hände, ein leeres Herz, ein offenes Herz und geöffnete Hände, um das zu empfangen, was Jesus Christus als der Friedefürst für uns vorbereitet hat. Und wir sind schon komische Leute mit dieser heilen Welt. Die nächste Folie kommt bestimmt gleich. Wir sind schon eine komische Welt, weil wir tatsächlich wie die kleine Anja so sind. Das heißt, wir krabbeln hin und her, wir ergreifen das, was uns gerade vor der Nase liegt, unreflektiert. Das ist die Leichtigkeit im Reiche Gottes, das ist gut so. Wir haben vollstes Vertrauen, weil wir Böses und Gefährliches vielleicht noch gar nicht richtig einschätzen können. Aber gut ist es, dass Gott als Vater immer bei uns ist. Dass Gott als Mutter uns immer Nähe schenkt. Das waren die Gedanken der vorigen Predigten. Er macht uns gerecht. Er ist bei uns und er schafft uns Frieden in unserem Innersten. Und wenn wir voller Frieden sind, verbreiten wir eine heile Welt des Friedens. Das Komische ist halt nur, dass wir als Erwachsene dann auf einmal so ganz anders reagieren und so ganz anders mit den Dingen umgehen. Also wir halten etwas feste, obwohl wir schon ahnen oder wissen, dass das nicht gerade förderlich ist. Dass es nicht die Qualität des Reiches Gottes hervorbringt, sondern im Grunde genommen unsere Ängste, unsere erwünschten Sicherheiten, also das, was ich gerne haben möchte, in den Fokus setzt. Und damit halten wir Jesus Christus oftmals klein. Wir halten feste, weil wir meinen, ohne dieses nicht mehr auskommen zu können. Und das geht ganz normal, weil wir schon darin so zu Hause sind. Ängste und Sorgen, manchmal schon unser Sitzplatz, manchmal unsere Lieblingssendung. Wir halten daran feste und investieren darin, ohne groß uns Gedanken zu machen. Auch unsere Erkenntnisse von Gott, die wir systematisch über Jahre konsumiert haben und dadurch auch in uns fest verankert haben, bleiben sehr oft statisch, anstatt dynamisch mobil. Wir lesen zwar, wir sollen Nachfolger Jesu Christi sein, aber wir lieben es, Nachsitzer zu bleiben und halten fest in dem, was bequem ist. Das Ergebnis, wir bleiben Milchtrinker, Babys im Glauben, weil wir eben festhalten, anstatt uns auf Wachstum einzulassen. Festhalten vermittelt das schöne Gefühl von Sicherheit. Ich habe was in der Hand. Ich kann es sehen, wie diese Fernbedienung. Und dann weiß ich, es funktioniert, wenn ich drauf drücke, kommt die nächste Folie. Und wir lieben es, solche sicheren Räume zu haben, so ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Aber Jesus zu folgen, da weiß ich ja nicht, wo ich morgen sein werde. Das ist alles andere als sicher. Das erfordert Vertrauen, Mut, Beweglichkeit. Nehmen wir mal die einfachsten Gebote oder Hilfestellungen, die wir lesen. Jesus sagt, ich gebe euch nur ein einziges Gebot, mehr nicht, das könnt ihr euch behalten. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Punkt. Oder nehmen wir ein Gebot, das Paulus uns vermittelt, achte den anderen höher als dich selbst. Ist die Umsetzung, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und was machen wir? Wir empfinden das als zu anstrengend, als zu hoch für uns, als nicht lebbar. Also lassen wir das los. Um an dem festzuhalten, was keine heile Welt voller Friede in uns schafft. So dumm sind wir oft. So unvernünftig. Wir lassen das Gute los, um das Schlechte wieder neu zu ergreifen. Woran liegt es? Manchmal liegt es daran, dass wir eben in dieser Fülle an Informationen, mit der wir geflutet sind, uns keine Gedanken machen über den Wert des Friedens. Über den Wert solcher Kleingebote wie liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wer gedankenlos ist, ist auch manchmal den Frieden los. Heute denken wir also über diese Welt des Friedens nach. Das hat mich an Paulus erinnert. Paulus sitzt schon seit einiger Zeit im Gefängnis. Zwar darf er dort in dieser römischen Zelle Besuch empfangen, aber er ist doch sehr, sehr eingeschränkt. So viel ist er in den letzten Jahren gereist. Aus seiner Sicht hat er bereits den Großteil von Europa bereist. Und das nicht mittels eines Traumschiffs, das man heute Abend wieder gucken kann, wer Lust drauf hat, sondern mit garantiertem Happy End, sondern immer wieder mit erlebter Anfeindung, Anschläge gegen sein Leben, Unfälle der unterschiedlichsten Art. 2. Korinther 11 ist kaum zu lesen, wenn Paulus berichtet, was er alles erleben musste. So viel Leid, so viele Schläge, so viel Gefängnis, so viel Schiffbruch, so viel Elend. Aber nichts konnte den Frieden, den er in Christus gefunden hat, ihm nehmen. Natürlich hatte Paulus auch große Freude in sich. Nämlich jetzt, wo er für die Menschen, an die Menschen denkt, die er nicht mehr besuchen kann, weil er jetzt im Gefängnis ist, ist er Gott dankbar, dass er auf seinen Reisen viele von ihnen persönlich zu Christus führen durfte. Und es sind kleine Gemeinden entstanden, manchmal als Hauskreiszellen, manchmal tatsächlich, dass sie sich öffentlich irgendwo getroffen haben. Und diese Freude schenkt ihm Kraft und Mut. Aber jetzt ist er alles anders. Er ist im Gefängnis. Er kann sie nicht mehr besuchen. Ein unfreiwilliger Ruhestand, vorzeitige Rente ohne Bezahlung. Vielleicht hat er anfangs noch eine gewisse Erleichterung gefunden, weil es haben sich ja Worte Gottes prophetischer Art erfüllt. Worte, die Gott ihm gesagt hat und auch anderen Propheten. Wenn du nach Rom kommst, wirst du gebunden werden. Du wirst gefangen genommen werden. Jetzt ist es soweit. Aber auch wenn er ruhig sitzt und die Zelle eng ist, in seinen Gedanken ist große Weite. In seinen Gedanken reist er immer noch hin zu den Christen, zu den Kindern Gottes. Er betet für sie, er ringt um die Gemeinden, um diese seine Freunde. Und er fragt sie, werden sie auch standhalten? Haben sie schon das Format, bei ähnlichen Angriffen und Widerständen ebenso an Gott und seinen Sohn Jesus Christus festzuhalten? Fokussieren sie sich tatsächlich auf Jesus Christus, auf ihn allein? Lassen sie sich vom Geist Gottes erfüllen? Oder entscheiden sie sich, das alles loszulassen, um vermeintliche Sicherheiten zu ergreifen? Kompromisse einzugehen, die sich mit Gott nicht vertragen lassen. Er sortiert seine Gedanken und dann fängt er an zu schreiben. Es sind nicht seine Memoiren, nicht seine Lebensbiografie. Er schreibt auch nicht den Bestseller Mein Aufenthalt im römischen Knast. Nein, es sind mehrere Briefe. 2 ganz persönliche Art an die Gemeinde in Philippi und Kolossee und dann einen mehr allgemein gehaltenen Brief, so eine Art Rundbrief für die Gemeinden und Kleingruppen, bekannt als Epheserbrief. Und damit hält er den damaligen Christen mit diesem Epheserbrief dieses eingangs genannte Spielzeug vor Augen. Jesus Christus, Friedefürst, er, der für euch schon alles gemacht hat, auf ihn schaut, staunt über seine Größe, staunt über seine Taten und er ist und bleibt bei euch. Vergesst es niemals. Sie sollen also es lernen und dürfen es wahrnehmen, die Größe Gottes und seiner Taten. Das sind Realitäten, das ist Wahrheit, die befreit. Jesus Christus schafft Frieden. Und das lesen wir dann in Epheserbrief Kapitel 2, zum Beispiel hier in Vers 14. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Jesus Christus ist unser Friede, so übersetzt es Luther an dieser Stelle. Er ist unser Friede. Und wie schafft er diesen Frieden? Indem er das, was überhaupt nicht zusammengehören will, zu einem Volk schafft. Vereint. Er schafft Einheit. Und wie schafft er es dann noch? Er beseitigt alles das, was diese Einheit angreift und vernichtet. Oder blockiert. Oder trennt. Jesus Christus ist unser Friedefürst. Und egal wie unsere äußeren Umstände auch aussehen, Gottes Friede gilt. Und das nicht nur für Paulus. Und wer von uns will sich schon mit Paulus vergleichen? Das ist so eine Art christlicher Superman. Also, nee, die Nummer ist mir wieder zu hoch. Aber Jesus sagt es, ich bin der Friedefürst und ich schaffe Frieden. Und dieser Friede ist nicht abhängig von dem, wie ich denke über mich, you say, sondern über das, was er eben sagt. weil das die geistliche Realität ist. Und das, was Jesus Christus schafft, gilt. Es gilt für immer und ewig. Und das darf und soll und kann unser Leben, unser Miteinander hier vor Ort in Neuhofen bestimmen. Paulus zeigt es uns auf, wie Jesus diesen Frieden realisiert hat und ihn in unser Leben umsetzen will. Und deswegen lesen wir in diesem Text davon, dass etwas abgerissen wird. Das ist das Bild des alten Tempels, wie jeder Jude es kannte. Da seht ihr ja diese Umzäunung. Das Heiligtum in der Mitte ist auch nochmal umzäunt. Und an diesem Außenzaun stehen überall Schilder dran, ich sage es mal neudeutsch, betreten verboten. Für alle Frauen betreten verboten. Für alle Heiden, für alle Völker betreten verboten. Nur die Juden dürfen reingehen in den Vorhof. Aber in den nächsten Bereich, wo wirklich Gott selber thront, dürfen nur die Priester reingehen. Also es gibt so viele Gesetze und Vorschriften, die nur eins sagen, Stopp, Achtung, gefährlich, kein Schritt näher. Und was macht Jesus Christus? Er beseitigt alles, was uns von Gott trennt. Er macht es nieder. Was können wir daraus lernen oder wahrnehmen? Der Friede Gottes funktioniert nicht mit einem Heiteitei. Da brauchen wir andere Kaliber. Da muss manchmal die Abrissbirne dran. Um die großen Mauern, die wir aufgerichtet haben, und die viel gelernten inneren Gesetze, Glaubenssätze, die wir so verinnerlicht haben, um sie auch zu beseitigen, damit die heile Welt des Friedens sich unter uns ausbreiten kann und wir nicht anfangen, einander zu vergleichen, zu kritisieren oder einzuschachteln. Oder anders gesagt, wir brauchen diese Abrissbirnen, damit unsere harten Herzen, unsere zugemauerten Herzen wieder frei und offen werden, dass der Friede Gottes dort Raum gewinnt. Und ihr merkt schon, dass ich jetzt anfange, direkt in die Übertragung zu gehen. Paulus hat durchaus prophetisch gesprochen. Das, was er festgehalten hat im Epheserbrief, gilt nicht nur für damals. Es hat auch heute Geltung. Nur wir haben andere Satzungen, andere Sätze in uns, die uns klein halten, die uns zumauern, die uns voneinander trennen, anstatt dass die heile Welt des Friedens Gottes unter uns groß wird. Der Weg hin zu Gott ist frei. Halleluja, weil Gott Friede ist. Es gibt nichts mehr, was uns von uns Gott trennt. Selbst der Vorhang im Tempel ist zerrissen, von oben nach unten. Und wir dürfen das Allerheiligste gehen. Das heißt, wir haben ganz persönlich die direkte und nächste Beziehung zu Gott, wie es jemals möglich war. Für einen Menschen im ganzen alten Bund. Und einmal im Jahr nur, der Hohepriester. Jetzt sind wir alle in diesem Sinne zu Hohepriestern gemacht und ganzjährig, ganz täglich, 24 Stunden, 7 am Tag dürfen wir in das innerste Zelt gehen, da wo Gott zu Hause ist. Und noch mehr, er, der Geist Gottes, hat uns zum Tempel gemacht. Und so ist der Geist Gottes in uns und damit der göttliche Friede ist in uns. Das ist die Wahrheit. Das bedeutet auch, dass alle Lügensätze und alle Anklagen des Teufels von Gott beseitigt worden sind durch seinen Siegesruf. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Es ist beseitigt. Es hat keine Macht mehr in deinem Leben. Keine Geltung mehr. Es sei denn, dass du sagst, nein, danke, ich will nicht. Es sei denn, dass du sagst, ein bisschen Friede, ein bisschen Jesus ja, aber mehr nicht. Versteht ihr? Es ist deine vertrauensvolle Entscheidung, dass du zu dem, wenn Jesus you say, dass er sagt, du bist errettet, du bist frei, du bist geheiligt, dass ich zu dem 100% ja sage und nicht stopp mal, das stimmt nicht. Schauen wir nochmal hinein in diesen Text. Eine heile Welt voller Friede. Gott entsorgt alles, was im Wege steht. Und manchmal gewinne ich den Eindruck, dass wir ziemlich viel Müll in unserem Leben zulassen. So viel Müll, dass ich denke, dass der Teufel recht hat mit seinen Lügen. Dass ich denke oder fühle, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Denn wenn die anderen wüssten, wer ich bin, hey, ihr lieben Leute, das ist völlig egal, was andere über dich denken. Es ist so wichtig, was Jesus Christus über dich denkt. Und er sagt, du bist gerecht, du bist geliebt, du gehörst zu mir. Aber ich merke es ja, wie so Sahara-Staub, der auf einmal alles so in Dunkel hüllt, in so einen Nebelschwaden, ist unser Herz auch verstaubt. Aber was lesen wir da in dem Epheserbrief? Er hat dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet. Das Gesetz Gottes ist dafür da, um uns anzuklagen. Erinnert euch noch? Es ist im Grunde der Teufel. Er benutzt das Wort Gottes, um uns anzuklagen mit seinen Lügen. Du schaffst es nicht, du kannst es nicht, das gilt nicht für dich. Und nun heißt es, er hat dem Gesetz mit seinen Geboten, Verordnungen ein Ende bereitet, dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Das Schlüsselwort in dem Text ist in sich. Er verbindet uns. Er ist es, der uns zusammenhält. Er ist der Mittelpunkt. Und wenn wir uns auf ihn fokussieren, ist der Friede Gottes in uns und unsere Welt heil. Aber ich merke, es ist wie eine Riesenkrake mit eine zehnarmige Riesenkrake, liegen diese Gebote und Sätze immer wieder vor uns. Wir haben sie ja gelernt. Du schaffst das nicht, du kannst es nicht. Ein falsches Wort, ein falscher Blick, ein Gebot. Und dann lese ich Jakobusbrief, ich bin an allem schuldig geworden. Das ist vernichtend. Was macht Jesus? Er sagt, weg damit. In Computersprache, er drückt die Enter-Taste, entfernen. Aus und vorbei. Nicht wiederherzustellen. Er crasht deinen ganzen PC und macht einen neuen PC voller Lebendigkeit aus dich. In diesem Sinne könnten wir sagen, da legen wir uns nieder. Wir können es ausruhen. In dieser Wahrheit. Jesus schafft beiseite, was uns von Gott trennt. Alles. Radikal. Was heißt das im Alltag? Ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also diesen Satz habe ich oft in Gemeinden gehört. Vor der Lobpreiszeit kam die Anmoderation, wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Kennt ihr den Satz? Was denkst du darüber? Ist er richtig oder falsch? Er ist falsch. Denn das Jetzt würde bedeuten, alles, was vorher war, war schon nicht in Anbetung. Und wenn ich die Anbetung auf den Lobpreis reduziere, ist alles andere danach nicht mehr Anbetung. Und wir sind aber sehr, sehr tief damit geprägt. Ich habe das für mich mal so gedacht, deswegen das Bild von Petrus. Als Jesus den Petrus mitten im Sturm aus dem Wasser zieht und ihn damit vom Ertrinken rettet, Matthäus 14 nachzulesen, heißt es, dass die Jünger niederfielen und Jesus anbeteten. Wenn jetzt die Zeit der Anbetung ist, hatte wahrscheinlich einer der Jünger eine Gitarre mit auf das Boot geschmuggelt und spielt das Lied jetzt, mein Jesus, mein Retter. Versteht ihr, woraus ich hinaus möchte? Wir tragen ganz komische Sätze in uns und sie klingen so richtig, sie bringen uns aber ganz leicht aus der Spur. Anbetung ist Alltag. Anbetung ist nicht nur sonntags. Und jetzt kommt der nächste Satz, den wir verinnerlicht haben. Glaube ist Privatsache. Das bedeutet, Sonntag ist der heilige Tag und 6 Tage sind unheilig. Was für ein Bullshit, möchte ich an der Stelle mal sagen. Mit unserem ganzen Sein dürfen wir Gott lieben. Gott lieben heißt ihn anbeten. Und ich hoffe, wir machen das 24 Tage, siebenmal die Woche. 24 Stunden, siebenmal die Woche. Und umgekehrt. Also räumen wir Jesus Christus tatsächlich nicht nur theoretisch die Nummer 1 ein, sondern sagen wir, nein, du bist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Du bist immer, immer der Herr und dich lieben wir, dich beten wir an. Ich habe mal so ein paar Sätze für mich so formuliert, die wir immer wieder in uns tragen. Alle müssen mich lieb haben. Das Leben sollte fair sein. Ihr merkt, das sind Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Traue niemanden. Der Ehrliche ist der Dumme. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nichts ist umsonst. Gemeinsames Gebet hält die Familie zusammen. Und ich sage dazu Unsinn. So ein Blödsinn. Gebet hilft überhaupt nichts, wenn du deine Familie vernachlässigst, lügst und betrügst, die Ehe brichst und Geld unterschlägst. Dann kannst du noch so oft gemeinsam mit der Familie beten. Gott erhört dein Gebet nicht. Ändere dein Verhalten. Lass das los, was die Beziehung schädigt. Nimm die Vergebung in Anspruch, aber ändere auch dein Leben. Mach nicht einfach so weiter. Versteht ihr, warum ich diesen letzten Satz auch als Bullshit bezeichne? Wir verstecken uns oft hinter einem frommen Gebet, weil wir nicht bereit sind, uns zu ändern. Und das sein zu lassen, was die Beziehung belastet und kaputt macht. Und das gilt sowohl für die Beziehung zu Gott, als die Beziehung miteinander. Rita sagte, bring ein Beispiel. Okay, möchte ich machen. Also der kleine Jörg. Als der kleine Jörg bei der Polizei war, war das eine Zeit, gerade im Wuppertal, wo ich da in den normalen Polizeidienst kam, also die Ausbildung zu Ende, hat man Wechseldienst. Wechseldienst heißt, man kann nicht mehr so in die Gemeinschaft kommen, weil es nicht möglich ist. Wechseldienst war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag oft auf irgendwelchen Spielfeldern sein, um zu bewachen, dass die Hooligans nicht alles kaputt machen. Der ganze Alltag war zersplittert, man ist nur noch mit den Kollegen zusammen. Und manchmal hatte man einen Frühdienst und das Ende ging gleich mit dem nächsten Frühdienst weiter und der Frühdienst war viel länger, sodass wir in der Kaserne eigene Zimmer hatten, wo wir uns auch schlafen legen konnten, dass wir nicht nach Hause fahren mussten. Und was so dazugehört zu diesen Zeiten ist, dass dann diverse Zeitschriften rumgereicht werden, die nicht nur erotischen Inhalt hatten, sondern wirklich pervers waren. Und man kann nicht weggucken. Und dann gibt es Einsätze, da gehe ich ins Bordell rein. Und man kann nicht weggucken. Und dann gehen wir auf der Nachtstreife in Kneipen rein und es ist wie selbstverständlich, du kriegst gratis ein Bier hingestellt. Und es wird wie selbstverständlich getrunken. Man kommt aus der Schose nicht raus. Und Scham und Schuld erfüllte mein Herz. Aber ich hatte mich distanziert, weil ich gleichzeitig die Gemeinschaft nicht mehr hatte. Das ist wie mit dem brennenden Holzschein, was an der Seite des Lagerfeuers ist. Das glüht aus. Es muss wieder in das Zentrum rein. Ich hatte also dort eine Zeit, wo ich verbal immer noch bezeugt habe, Jesus ist Mittelpunkt in meinem Leben, aber er war es nicht mehr. Und ich habe mich rausgeredet. Ich kann ja nicht raus aus der Nummer und das sind ja die anderen. Aber ich habe einen Blick drauf geworfen und ich habe auch das Bier genommen. Weil ich nicht die Traute hatte, sondern ich nicht. Ich habe mich ja zweifacherweise schuldig gemacht. Erstens, ich habe Bestechung angenommen. Zweitens, war es nur Alkohol. Und es wird weiter Auto gefahren. Ich sage das, weil ich glaube, dass wir alle so im Alltag leben. Weil es so normal ist. Weil der Gruppenzwang da ist. Weil es so schnell geht. Weil es so einfach ist. Versteht ihr jetzt? Jesus winkt, lass die Schere liegen. Und nimm das Spielzeug, das ich dir reiche. Frieden Gottes, meinen Heiligen Geist, nimm ihn wieder neu. Gott macht aus uns eine neue Kreatur. Der Geist Gottes hat uns zu einem neuen Wesen gemacht, zu etwas, was Gott schon immer auf seinem Herzen hatte. Jetzt können wir so leben, von Herzen gern, weil wir nicht mehr das steinende, verkrustete Herz in uns haben, sondern das fleischende Herz Gottes in uns tragen. Und deswegen machen wir alles von Herzen gern. Jesus Christus ist auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er bringt uns zur Ruhe. Er lässt uns durchatmen. Und Zufriedenheit breitet sich in sein Leben auf. Und das ist kein Leben der Langeweile. Es vereint uns doch zusammen mit vielen anderen, die gemeinsam mit Jesus Christus unterwegs sind. Und wo der Friede Gottes entsteht, da hat Heilung, Wiederherstellung und Erneuerung stattgefunden. Aber wenn ich das nicht empfinde, habe ich mir reingeschrieben, dann höre auf die Wahrheit. Unser Denken geht unseren Empfinden meistens voraus. Ändere dein Denken. Nimm die Wahrheiten Gottes für bare Münze. Konzentriere dich darauf. Und lass es Jesus zu, dass er diese falschen Glaubenssätze entlarven darf. Und in seinem Licht lösen sie sich auf. Wenn ich es nicht fühle, ist egal. Weil die Wahrheit ist wirkkräftiger als das, was du fühlst. Ist wahrhaftiger als das, was du fühlst. Gott hat uns in Christus versöhnt. Und als Versöhnte sind wir zusammen. Und das schafft diese heile Welt voller Friede. Und dann fand ich es interessant, dass Jesus Christus von dieser Realität nicht schweigen kann. Und das finde ich schon bemerkenswert. Wenn ich also Jesus Christus nachfolge und sehe, ey, Jesus kann nicht davon schweigen, warum reden wir nicht davon? Epheser 2, Vers 17. Und er, Jesus Christus, ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Beide Gruppen haben es nötig. Die, die immer ganz eng mit Gott verbunden sind, haben es genauso nötig wie die, die weit weg sind von Gott. Sie haben es nötig, es von Jesus zu hören. Frieden sei mit dir. Mein Friede ist da. Nichts trennt dich von mir. Beide haben es zu hören, um sich dann miteinander zu verschweißen und es sich gegenseitig zu sagen, wie Botschafter, hey, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Und so möchte ich diese Predigt mit ein paar prophetischen Worten enden lassen, weil Jesus es ist, der in diesen prophetischen Worten redet. Jesaja 9, Vers 6, da heißt es, er ist unser Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende hat auf dem Stuhl Davids. Stuhl Davids steht für das Königstum und Jesus Christus, ein Nachkomme dieses Davids. Er ist der Friedefürst und er herrscht womit? Mit Frieden, nicht mit Gewalt. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Unheils und des Chaos. Nein, Gedanken des Schaloms, des Friedens und nicht des Leidens. Hesekiel 34, 25. Gott sagt dort, ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen. Micha 5, Vers 4. Und er wird unser Friede sein. Und im Johannes 14 sagt Jesus selber, den Frieden, den ihr habt, den lasse ich euch. Aber meinen Frieden gebe ich euch. Was bleibt uns jetzt übrig zu sagen? Ich denke, herzlich willkommen in unserer heilen Welt voller Frieden. Herzlich willkommen, Jesus, unser Friedefürst. Herzlich willkommen, Geist Gottes. Herrsche du in mir, fange bei mir an. Dein Reich komme zu mir und er komme zu euch. Er komme mitten unter uns. Und manchmal ist es hilfreich, das zu demonstrieren oder so eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht machst du es heute einfach mal so, dass du dir vorstellst, hier ist ein großer Kreis, nur für dich gezeichnet. Und du stellst dich einfach in diesen Kreis und sagst, ich möchte diese heile Welt des Friedens, ich will sie mehr und mehr erleben. Dann stellst du dich in diesen Kreis und sagst, Herr, ich bete um diese Art von Erweckung, die wir in den Liedern gesungen haben. Ich will, dass deine Liebe uns erweckt und wachrüttelt. Sie soll Beine und Füße kriegen, sie soll Augen und Hände bekommen. Und bitte fang bei mir heute an. Fang bitte bei mir heute an. Und wisst ihr, was passiert? Friede und Freude durch den Heiligen Geist breitet sich aus. Amen.
Ich würde uns jetzt eine kurze Zeit der Stille gönnen. Jörg, geht es auch, dass man sich gedanklich in diesen Kreis stellt? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wer sich da gedanklich reinstellen will, soll es tun. Und wir beenden dann diese Zeit mit dem Lied Die Herrlichkeit des Herrn. Bleibe ewiglich. Die Band kann dann auch schon nach vorne kommen.